Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Politikunterricht, Leistungskurs, worin Thomas Brandt mich in Politikleistung unterrichtet. Hallo Thomas.
Hallo. Ja,
was in politischer Leistung? Nee, in
politische Leistung, das möchte ich sehen, dass es sowas gibt.
Stimmt.
Mein Fach heißt ja jetzt anders.
Du bist nicht mehr Sozialkundelehrer?
Nein, das wurde in Bayern jetzt umgenannt in PUG, Politik und Gesellschaft, weil der Landtag wollte auch mal was beschließen. Und also ja, das Schöne ist, der Name passt besser zu dem, was wir unterrichten.
Ja.
Gleichzeitig ist es halt aber auch ein absoluter Scheiß.
Aber warum?
Ja. Naja, weil es halt doppelt und dreifach so lang ist und am Ende sagt dann jeder nur noch Puck.
Puck, genau. Und alle denken, es wurde mit K oder CK geschrieben und hinterher weiß keiner mehr, was gemeint war.
Ja, und am Ende denken unheimlich viele Leute an Möpse, das hilft auch nicht. Und
Möpse?
Englisch, Pug.
Oh, das wusste ich auch nicht. Jetzt ist es im Kopf, jetzt ist es in der Welt. Mein Lieber.
Ja, wir haben an der Schule auch so ein schönes Fach, das heißt Pädagogik, Psychologie. Die offizielle Abkürzung ist PP und die inoffizielle Abkürzung ist Pepsi.
Pepsi, ja.
Ja, ne? So. Schön. Und die werden das auch nicht los.
ist aber auch okay, weil ist ja nur Schule.
Ne? Ja.
Da bist du irgendwann weg und dann ist es halt auch egal. Darum sind die Schulen ja auch alle in so einem miesen Zustand, weil am Ende ist es allen egal, außer denen, die gerade drauf sind.
Ja, genau. Es gibt ja auch nicht uns Lehrkräfte, die da dauerhaft arbeiten müssen.
Naja, im Zweifelsfall lasst ihr euch irgendwie berufsunfähig schreiben, oder? Das ist so der Trick.
Ja, das ist schwieriger, als du denkst.
Ich weiß. Ich kenne einen, der hat das tatsächlich gemacht, nachdem er 30 Jahre lang an so, wie nennt sich das, Brennpunktschule? Nee, also ne, wo so so mit verhaltensauffälligen Menschen sind irgendwie, oder 25 Jahre, und war an zwei Schulen, hat dann um Versetzung gebeten, weil er sagte, ich kann nicht mehr, ich muss mal meine Ruhe haben. Und dann haben sie ihn an die nächste Schule versetzt, die so ist. Und dann hat er Nervenzusammenbruch gekriegt und dann ist er berufsunfähig geschrieben worden. Den habe ich in Thailand kennengelernt, war ein ganz netter Typ.
Ja.
Meinte, ja, sitze jetzt hier, bin Anfang 50, sitze jetzt hier, kriege irgendwie meine Bezüge sozusagen weiter und sitze jetzt hier.
Ja. Ja. Ich freue mich noch darauf, dass es noch Leute gibt, die jetzt versuchen, sich dienstunfähig schreiben zu lassen, weil sie mit moderner Technik nicht zurechtkommen.
Das ist wahrscheinlich einer der besten Gründe. Kommen wir zum Inhalt dieser Sendung.
Kommen wir zum Inhalt dieser Sendung.
Thomas Morus. Was will er? Was kann er?
Weißt du, wer Thomas Morus war?
Nein. Ich könnte das jetzt googeln. Warte mal, ich google das mal.
Nein, du googelst es nicht.
Okay.
Ich erzähle dir das. Das ist die Aufgabe hier.
Ach so, ja,
okay. Wir können natürlich jetzt die Sendung auch abbrechen und sagen, dieses Publikum googelt es einfach. Ja?
Genau.
Dann hast du keine Sendung.
Immerhin, doch eins weiß ich, der hatte Utopia, hat er sich ausgedacht, geschrieben. Aber
ja, okay.
Was da drin steht, weiß ich auch nicht.
Thomas Morus ist eine sehr interessante Person und wir machen heute tatsächlich alle meine Fächer irgendwie. Ja, also auch Englisch.
Mhm. Was gibt's denn noch so? Musik, Informatik?
Nee, ich kann nur zwei.
Okay.
Aber Englisch und vor allen Dingen auch ein bisschen Literatur brauchen wir dazu, weil es kommen mehrere Sachen zusammen. Also Thomas Morus ist insofern sehr bekannt, weil er war Lord Kanzler unter Heinrich dem Achten. Heinrich der Achte ist.
Ja. Das war der am Ende seiner Regentschaft kleiner war als am Anfang seiner Regentschaft, ne?
Nee. Nicht? Das ist Richard der das ist glaube ich Richard der Dritte.
Oder was
heißt das? Nee, James der
Zweite. Egal.
James der
irgendein König Fast wird schon Zweite. Geköpft worden sein.
So. Ja, aber nicht Heinrich der Achte. Heinrich der Achte war der mit den 6 Frauen.
Aha.
Also Heinrich der Achte ist immer berühmt dafür, dass er 6 Frauen hatte, Katrin von Aragon, Anne Boleyn. Und den Rest kriege ich jetzt gerade nicht zusammen.
Ja.
Genau. Der große Tudor-König der Renaissance.
Mhm.
Und sein Lord-Kanzler war Heinrich der Achte. Quatsch, sein Lord-Kanzler war Morus. So rum. Okay. Morus verliert seinen Kopf, weil Heinrich der Achte mit dem Wechsel seiner Frau von Katrin von Aragon auf Anne Boleyn auch die Religion wechselt, nämlich hin zum Protestantismus. Wir sind jetzt im 15., 16. Jahrhundert. Und Morus möchte nicht mit in den Protestantismus wechseln, weil er streng katholisch ist und sitzt dann im Tower und wird dann geköpft. Übrigens nicht zur Freude von Heinrich dem Achten, der fand das eher so scheiße. Er hätte sich lieber gewünscht, dass der Mensch seiner Religion entsagt und so flexibel ist wie er. Es ist übrigens total geil. Heinrich der Achte wurde vorher vom Papst zum Verteidiger des Glaubens ernannt, weil er einen großen Traktat zum Verteidigung des Katholizismus geschrieben hat und dann erstmal zur Annullierung seiner Ehe kurz die Religion gewechselt hat. Das ist komplexer, aber im Endeffekt ist es so die Geschichte. Anne Boleyn hält es übrigens 2 Jahre durch als seine Frau, bevor sie auch geköpft wird. Trivia-Geschichten für 100. Anne Boleyn hat gesagt, dass sie wird auf den Tower Green geköpft und hat sich einen französischen Henker kommen lassen, weil als König darf man sich das aussuchen als Königin. Und der französische Henker hat ein unheimlich scharfes Schwert und die Geschichte hat es, dass sie sich hinkniet zu ihrem letzten Gebet und er ihr von hinten den Kopf herunterschneidet und der Kopf weiter betet, während er fällt. Morus war ein großer Denker und hat halt mehrere Bücher geschrieben und das, was uns interessiert, ist die Utopia. Dieses Buch gibt die Grundlage für das, was wir heute als Begriff Utopie kennen.
Die Vorstellung einer besseren Welt.
Ja, das Interessante ist, Utopia heißt eigentlich, es ist kein Ort, also ein Ort, der nicht existiert. Mhm. So, und in der Literaturwissenschaft, deswegen meinte ich jetzt, also wir kommen heute an allen möglichen Scheiß, den ich so gemacht habe in meinem Studium vorbei, gibt es ja immer die Utopie und die Dystopie.
Ja.
Und die Utopie gilt immer, das, was du gerade gesagt hast, als Vorstellung einer besseren Welt, eine utopische Vorstellung, dass alles schön ist. Und die Dystopie gilt immer als Vorstellung einer katastrophalen, schlechten Welt. Jetzt ist aber das Interessante, dass die Frage, ob eine Darstellung in einem literarischen Werk eine Utopie oder Dystopie ist, überhaupt nicht mit dem Inhalt des Buches zusammenhängt, sondern zentral mit der Sicht der Rezipienten. Also das schöne Beispiel in der englischen Literatur, und das können wir jetzt hier erwähnen, weil wir kommen nicht nochmal dran vorbei, ist H.G. Wells und Aldous Huxley. H.G. Wells kennen relativ viele Leute von der Zeitmaschine, der hat aber auch relativ viele so Hurra-Eugenik-Bücher geschrieben. Das war damals Mode. Unter anderem halt Men Like Gods heißt das Ding, glaube ich, wo er halt beschreibt, dass es da eine Insel gibt und da gibt es Leute, die sind genetisch rein und so und die sind total klasse und dann kommen aber die normalen Menschen mit ihren Krankheiten vorbei und die sterben alle, wie die fliegen und das zeigt halt, dass die normalen Menschen nicht perfekt sind und dass alles, was schön und gut ist, durch den normalen Menschen stirbt und wir doch da hinstreben sollten und so. Ne? Das war Wells Utopie. Aldous Huxley hat das Buch gelesen und fand es furchtbar und schreibt dann als Antwort Brave New World. Und in Brave New World wird ja Eugenik im Endeffekt von vornherein als negativ gezeichnet, ja, als eine Welt, wo Menschen direkt in ihre sozialen Rollen hineingebrütet werden, ja, und auch auf Effizienz gebrütet werden und so. Und da kannst du schon sehen, also die Utopie von Wells war die Dystopie von Huxley. Und so ist es dann an vielen Stellen. Und das führt uns im Endeffekt zu diesem Text, denn Ich habe mir dazu die Sekundärliteratur durchgelesen und die Sekundärliteratur war furchtbar verkopft und deswegen ignorieren wir sie heute. Ich gebe dir im Endeffekt den Inhalt wieder und meine Frage, die ich dir jetzt stelle, die du mir dann nach der Inhaltszusammenfassung beantworten müsst, ist es für dich eine Utopie oder eine Dystopie?
Okay.
Ja, weil das ist nämlich das Interessante und wir werden das so und so zwischendrin diskutieren müssen. Aber das, ne, also ich erkläre kurz, was Morus macht. Morus geht also hin und schreibt ein Buch, in dem er einen idealen Staat erklärt. Ja, also
das, was die anderen, die wir hier in der Sendung hatten, auch gemacht haben. Alle.
Richtig, aber er macht es halt als Fiktion im Endeffekt. Ja, also er formuliert das auf einer Insel, die es nicht gibt. Ja, das ist eigentlich so der große Unterschied. Der Rest entwirft ja normalerweise direkt so Staatstheorien, ne? Also sagt, okay, hier ist so die Realität und wie funktioniert das? Und beim letzten Mal haben wir über Machiavelli geredet und Machiavelli ist ja ganz in der Realität verhaftet. Und das ist bei Morus nicht so und das merkt man auch, wenn man in das Buch reingeht, denn er unterhält sich mit etlichen Personen, die es tatsächlich gibt, Minister in Antwerpen und so weiter, und einem Raphael Hyflodius. Und dieser Raphael Hyflodius, ja, ist der Vertreter Utopias. Also sprich, Morus taucht in seinem eigenen Buch als er selbst auf und hat dann immer dieses alter Ego, das sagt, ja, aber wir machen das ganz anders und wir machen das viel, viel besser. So, das heißt also, wir haben es hier mit einem literarischen Werk eher zu tun, als mit einem, ja, irgendwie Denkwerk. Ne? Also bisher hatten wir ja philosophische Texte, die gesagt haben, ich beschäftige mich mit Politik. Ja, egal wer.
Hier ist eine Anleitung. Genau.
Ja, genau, selbst Augustinus war halt so, ja, ich erkläre euch jetzt mit einem theologischen Fundament, warum wir uns nicht um Politik kümmern müssen, ja, oder warum es keine Politikphilosophie geben kann, in dem Sinne, weil die Menschen sind alle schlecht und so weiter. Ne? So, das haben wir jetzt bei Morus nicht, sondern Morus schreibt halt ein Buch, in dem er Fiktion benutzt. Ja, also das hätte keiner der anderen für sich in Anspruch genommen, dass sie Fiktion schreiben. Es ist bei Morus aber ganz offensichtlich Fiktion. Ja, weil er sagt, das ist halt der Ort, der nicht existiert. Und das Spannende ist auch, warum hat noch keiner Utopia besucht? Weil als man die Längen und Breitengrade bekannt gegeben hat, dieses neuen Ortes, irgendjemand gehustet hat.
Ah ja.
Ja, da so. Und es geht auch tatsächlich los in dem Buch damit, dass Peter Egidius, ja, der Minister von Antwerpen, und Morus sich mit diesem Raphael Hydlodius darüber unterhalten, ob man denn nicht Fürsten beraten sollte. Und Morus sagt, also du bist doch so schlau, komm doch in mein Geschäft, berate Fürsten. Ja, ist jetzt Morus auch nicht so gut bekommen, aber er sagt so, du bist doch so super, mach das. Und dann sieht man schon, dass dann halt der Utopier, ja, Hydlodius sagt, nee, weil das bringt ja nichts, weil die müssten ja dann, und Thomas Morus bezieht sich jetzt immer wieder auf Platon zurück. Die müssten dann ja Philosophen sein, damit sie weise sind. Und selbst wenn sie keine Philosophen sind, müssen sie sich wenigstens Mühe geben. Und nachdem sie das nicht sind, brauchen wir das nicht. Und die Herrschenden hören so und so nicht auf ihre Berater. Also was soll der Scheiß? So, ne? Das ist so die erste Argumentationslinie. Das heißt also, es gibt hier schon eine Ablehnung dessen, was eigentlich Thomas Morus in seinem normalen Leben tut. Mhm. So, das lässt er jetzt sein alter Ego sagen. Ne? Und das heißt also, du hast jetzt so diese Sache, dass er sich da hinstellt und sagt, ja, mach doch das, was ich mache. Und der Utopier sagt, ja, das bringt ja nichts. Weil. Und dieses Weil ist dann relativ umfassend, da kommen wir gleich drauf. Dasselbe passiert übrigens auch mit dem Katholizismus von Morus. Ja, wir werden das dann sehen, Utopia widerspricht ihm an unheimlich vielen Stellen. Und die Sekundärliteratur meinte dann, ja, hier geht's hauptsächlich um Humanismus und so weiter. Und ich habe mir halt dann gedacht, ja, es geht, das ist so eine Philosophendiskussion, so eine verkopfte, ja. Wir gucken uns mal lieber an, was er denn jetzt eigentlich gesagt hat, wie Utopia verfasst ist. Und wie gesagt, die Frage für dich ist es eine Utopie?
Ja, erzähl mal.
Ah, dann erzählen wir mal. Also, Utopia ist irgendwo eine Halbinsel und es gibt dort 54 Städte. Ja, das ist alles so richtig schön ausziseliert. Wir werden auch gleich sehen, warum. Jede Stadt ist in 4 Stadtteile aufgebaut. In jeder Stadt gibt es nicht mehr als 6000 Haushalte und die haben zwischen 10 und 16 Mitgliedern. Alle 30 Haushalte wählen ein, Achtung, hier, ich darf jetzt schlechtes Latein vorlesen, ein Phylarchus, ja, ein Stammesführer. Von denen wählen wiederum 10 ein Protophylarchus und der vertritt die dann alle. Und die wählen dann einen Prinzen in geheimer Wahl, der lebenslang regiert, ja, oder bis er abgesetzt wird, weil er dann doch der Tyrannei verdächtig ist. Also, was wir hier sehen, ist die klassische Mischverfassung, die wir bei Cicero und bei Platon finden. Ne? Die Idee, dass du eine Exekutive hast und aus dem Volk heraus, ne, also aus dem Volk heraus halt dir so eine Aristokratie wählst und die Aristokratie wählt dir dann den Führer.
Ja, aber es ist eher so eine Räte-Aristokratie, ne?
Ja. Ja, das Wort Räte behalten wir uns mal über.
Okay.
Die Menschen werden in den Haushalten übrigens umverteilt, damit die Zahlen gleich bleiben. Mhm. Ja, aha. Weil das muss ja alles ordentlich sein.
Ja, ja.
Ja, und gleich. Und wenn Überbevölkerung herrscht, kolonisiert man außerhalb des Landes einfach mal neues Land, ja, und wenn Unterbevölkerung ist, dann ziehen wir die Leute zurück. Also, das ist total spannend, so außenpolitisch ist es so reiner wilder Westen, anscheinend ist Utopia militärisch so unglaublich stark, dass sie einfach mal so durch die Gegend laufen und sagen, das ist jetzt uns.
Naja, es existiert außenrum nichts, ne?
Würde ich jetzt ja, das stimmt mal, also nicht, weil das kommt dann später noch. Okay. Die haben also irgendwie Beziehungen zu Staaten auch außerhalb, also das ist so ein bisschen, ja, also kann man halt in der Fiktion so tun.
Ja, und vor allen Dingen, in der Fiktion im 16. Jahrhundert, da gab es halt kaum Menschen auf der Welt. Ja, da konnte man auch einfach mal davon ausgehen, dass 10 Kilometer weiter noch Platz ist.
Ja. Und er hat es in die neue Welt gelegt. Also er hat es in das frisch entdeckte Südamerika gelegt. Ja. So. Jetzt kommen wir zur Politik. So, die grundlegende Idee ist in Utopia, dass gesellschaftlicher Konflikt, ne, das ist ja immer so, Politik ist konfliktlösendes Handeln in einer Gesellschaft, dass die Institutionen eigentlich dafür sorgen müssen, dass der nicht entsteht. Ja, also wir müssen dem Konflikt voran raus sein und das sieht man jetzt in der Anlage. Eine der zentralen Dinge, die es in Utopia nicht gibt, weil das ja die Grundlage von viel gesellschaftlichem Konflikt ist, ist Privateigentum. Ja.
Kommunismus.
Richtig, ist Kommunismus und deswegen warst du mit deinen Räten auch genau richtig.
Ja.
Also, alles liegt in Warenhäusern.
Mhm.
Alles liegt in Warenhäusern und die Leute kommen vorbei und fragen ja, nach Sachen, wenn sie brauchen.
Ja.
Beton liegt auf brauchen.
Mhm.
Wir müssen noch kurz erklären, diese ganzen Politiker und so, die dürfen nur in öffentlichen Parlamenten, also so in öffentlichen Ratsplätzen, gesellschaftliche Konflikte verhandeln, werden politische Beratung außerhalb der Parlamente gemacht, ist das ein todeswürdiges Verbrechen? Also es muss immer alles zwingend öffentlich sein. Die Häuser haben keine Schlösser und alle 10 Jahre werden die Häuser gewechselt.
Mhm.
Ja, weil, ne, da hat ja kein Privateigentum.
Ja.
Übrigens auch total geil, die Haushaltszusammensetzung wird teilweise auch geändert, damit das halt passt. Ja? Also wenn du einen Haushalt hast, der dann halt über 16 Leute ist, dann wird da halt einfach eine Person rausgenommen und woanders hingesetzt. Dazu gibt es eine Regelung, dass alle Landwirtschaft lernen und auch 2 Jahre auf dem Feld arbeiten. Und das gilt für Männer wie Frauen. Das heißt, die müssen dann aufs Land und müssen in regelmäßigen Abständen 2 Jahre auf dem Feld arbeiten und dann dürfen sie wieder zurück. Ja, dazu lernt jeder entweder Weben, Zimmerei, Steinhauerei oder Metallbearbeitung, also Schmiedearbeiten.
Ja, also im Grunde das, was damals industriell möglich war. Ja,
ja, aber nur die simplen Sachen. Es gibt zum Beispiel keine Schneider, die besonders elaborierte Kleider machen, damit man auch bloß keine gesellschaftlichen Unterschiede hat. Alles ist einfach.
Schuluniform. Hm?
Ja, genau. Wir erinnern uns an China mit diesem blauen Anzug.
Ja.
Ja? Gelehrte können Priester und Regierungsbeamte werden. Und das Feld bei der Primärerziehung, ne, also bei der Primärbildung, nimmt man da die Leute, von denen man sieht, okay, die haben ein gewisses Lernpotenzial oder sind schlau genug. Ja, die werden dann halt also so, die gehen halt so in die Beamtenlaufbahn. Aber es werden alle dazu angehalten, in der Freizeit zu lernen.
Ja.
Es gibt aber auch Sklaverei.
Ja, irgendwer muss die Arbeit ja machen, ne?
Ja, nee, also es machen ja alle Arbeit. Es gibt auch einen 6-Stunden-Tag und du kannst natürlich freiwillig mehr machen. Ja, aber es gibt auch keine Arbeitslosigkeit, weil es gibt nämlich eine Arbeitspflicht. Also für alle, die es können. Und dann hat jeder Haushalt noch 2 Sklaven. Und das sind entweder Fremde, die man so im Krieg gefangen hat oder die irgendwo anders im Todesurteil ausgesetzt sind oder halt einfach nur arm sind oder aber Kriminelle aus Utopia. Wir kommen da noch drauf, für was man so in Sklaverei landen kann. Ganz lustig ist, nachdem Gold keinen Wert haben soll, ist alles, was so niederträchtig ist, aus Gold. Also zum Beispiel die Ketten, mit denen die Kriminellen gefesselt sind. Oder die Nachttöpfe und so,
ja.
Damit die Menschen einen negativen Bezug zu Gold haben.
Mhm. Nudging nennt man das heutzutage, ja.
Ja, muss ich an der Stelle sagen, ich finde das ja sehr interessant, dass es eine Gesellschaft gibt, die diese Regelung hat. Weil das heißt, irgendwo muss jemand sein, der dem Gold einen Wert gibt. Weil wenn der dem Gold keinen Wert geben würde, dann würde er ja nicht so handeln, als müsste man Gold entwerten.
Ja.
Nachdem aber gerade bei Gold der Wert ein rein sozial generierter ist, finde ich das ganz lustig. Weil theoretisch wäre es scheißegal, was mit dem Gold ist, wenn nicht irgendwo jemand ganz oben in Utopia sitzen würde und sagen würde, Gold ist schlecht. Und das nur, weil Gold gut sein kann.
Das kann aber auch von außen kommen. Also, dass sobald Utopia mit einem Außen interagiert, Gold auf einmal einen Wert hat. Also, daher kann das ja kommen. Die Frage ist, warum hat Utopia Gold?
Das ist die nächste Frage, ja, also das kommt halt da einfach so her. Aber die interessante Sache ist halt auch, selbst wenn das für das Außen einen Wert hat, sagt das ja nichts über die Gesellschaft in sich.
Na, es sagt aber was über den Menschen, ja, der mithin dazu neigt, eine Gier zu entwickeln, wenn er sieht, dass es etwas gibt, das zu besitzen sich lohnt.
Ja, aber wir kommen noch drauf, du kommst aus dem Land nicht wirklich raus. Also das, okay. Das ist ja das Nächste, aber ja. Also es gibt Sklaverei. Geld gibt's natürlich nicht. Ja.
Wozu?
Ja. So, ne? Genau. So, und Gold ist, wie gesagt, das Hauptmittel, um Ketten für Gefangene herzustellen. Ne? Das sieht man dann auch so, dass mit der Materialkunde war noch nicht so weit. Da hätte man sich vielleicht noch ein härteres Metall aussuchen sollen, aber gut. Es gibt einen kostenlosen Wohlfahrtsstaat.
Ja.
Also kostenlose Krankenhäuser. Sterbehilfe, Euthanasie ist staatlich mit staatlicher Genehmigung erlaubt. Priester dürfen heiraten, Scheidungen sind erlaubt, und das hat ein Katholik geschrieben. Das hat ein Katholik geschrieben, der für seinen Katholizismus gestorben ist. Aber vorehelicher Sex wird mit lebenslangem Zölibat bestraft. Ja, und Fremdgehen mit sofortiger Versklavung.
Aha.
Ja. Weil das Sinn macht.
Ja, ja, klar, gut, weil, ne? Weil Gott und Kirche und bla, ja klar.
Nee, nicht unbedingt. Aber natürlich, die Staatsraison ist ja, wir möchten Fortpflanzung, wir möchten anscheinend auch klare Fortpflanzung. Wobei, ne, wenn ich auf der einen Seite sage, ich gruppiere meine Haushalte die ganze Zeit neu, damit hier irgendwie der Proporz stimmt.
Und dann lässt du sie nicht quervögeln.
Kannst du auch Vollkommune gehen. Also da merkt man halt auch, ne, es ist in zu einer Zeit geschrieben, wo sich Menschen sowas nicht vorstellen können. Ja, weil Essen wird reihum von den Haushalten in so Gemeinschaftsmensen gegessen. Ja, also es gibt immer einen Haushalt, der macht das Essen und alle anderen essen, und Alte und Verwalter, also Administratoren, bekommen so ein bisschen den besseren Teil, aber eigentlich kriegt jeder dasselbe. Reisen innerhalb des Landes gehen nur mit einem internen Pass, den du dir also ausstellen lassen musst. Wenn du eigenständig reist, wirst du beim ersten Mal unter Schande zurückgeschickt und beim zweiten Mal gleich in die Sklaverei. Hopp, hopp. Ja, weil muss ja der Proporz stimmen.
Ja.
Die Gesetze sollen einfach sein, dass sie jeder versteht.
Ja, schön wär's.
Ja, aber es gibt auch Religionen, und zwar Mondanbeter, Sonnenanbeter, Planetenanbeter, Vorfahrenanbeter.
Religionsfreiheit.
Und Monotheisten. Ja, Moment, wart's ab. Atheisten wiederum gelten als gefährlich,
ja,
weil sie nicht auf Bestrafung und Belohnung im Nachleben glauben und deswegen ja natürlich gegen die klassischen staatlichen Incentives immun sein könnten.
Mhm.
Deswegen werden Atheisten dazu aufgefordert, regelmäßig beim Priester vorbeizukommen, damit der ihnen nochmal erklärt, wo sie das Licht zu sehen haben.
Ja, das, ne, Kind seiner Zeit. Also ja. die Menschen konnten sich damals wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass es ohne Gott geht.
Naja, gut, wir sind in der Renaissance. Wir sind im 15., 16. Jahrhundert, und da konnten sich das Menschen sehr, sehr wohl vorstellen. Ja. Sonst würde das ja nicht drinstehen. Wenn sich Morus nicht Atheismus vorstellen könnte, würde das ja nicht da drinstehen.
Ja, klar kann er sich das vorstellen, aber vielleicht kann er sich nicht vorstellen, dass es mit Atheismus geht. Also,
ja,
dass es ohne überhaupt einen Gott geht.
Ja, und er ist halt auch, ja, wirklich Hardcore-Katholik.
Ja.
Ja, Frauen sind ihren Männern untergeben und andersherum. Also, es gibt so Ehegleichheit.
Ja.
Aber keine Sorge, die Frauen müssen trotzdem den Haushalt machen.
Ja.
Und wenn du eine alte, verwitwete Frau bist, kannst du vielleicht auch Priesterin werden. Dafür sind alle Männer in der Kriegskunst unterrichtet. Jetzt kommt einer der Sachen, wo ich nicht mal verstanden habe, was das soll. Frauen beichten den Männern einmal im Monat ihre Sünden.
Weil Frauen grundsätzlich Sünderinnen sind, weil Frauen grundsätzlich unrein sind. Die sind ja nur die zweite Garde, ne, aus der Rippe Adams und so. Das könnte ich mir vorstellen, dass da so eine,
keine Ahnung,
so eine Sicht da steht.
Also wir kommen auch zu den Männern. Es gibt nämlich keine öffentlichen Orte wie Pubs und so weiter, ja, damit die Männer sich anständig verhalten. Ja, also es gibt halt keine Privatsphäre, in der man mal die Sau rauslassen kann.
Ja, Frauen sind aus sich heraus unrein, und Männer werden von einem Außen unrein gemacht. Unrein.
Genau.
Ja, das zieht sich ja durch die Jahrhunderte auch, solche Bilder.
Ja, das kennen wir beide auch, ne? Wie wir als Mann grundsätzlich immer von außen korrumpiert werden.
Genau, weil wir eigentlich völlig anständig sind. Die Frauen hingegen, Faust den Hintern nur an. Ne?
Ja. Übrigens, Spielen, Jagen, Make-up und Astrologie sind verpönt. Also discouraged steht da immer im Text. und sie mögen es nicht, in den Krieg zu gehen, geben aber gern militärische Hilfe, mhm, mögen auch eigentlich kein Blut vergießen, sondern nehmen lieber Gefangene. Da habe ich dann so mir gedacht, naja, irgendwo müssen ja die Sklaven herkommen.
Ja.
Und irgendwie wird eigentlich nur Krieg für Dinge geführt, für die es sich wirklich lohnt, in den Krieg zu führen.
Was könnte das sein? Gold für mehr Nachtköpfe.
Ja, keine Ahnung. Also das ist, nachdem ja Gold scheiße ist, keine Ahnung. Ja. Ja. Mit den Nachttöpfen hat das mit dem Gold und den Scheiße natürlich auch so, es funktioniert sehr gut. So, das ist die Welt von Utopia.
Ja.
Ist das jetzt deine Utopie? Würdest du da wohnen wollen? Ist das geil? Ist es besser als das, was wir haben?
Für mich persönlich?
Ja, ja.
Für mich, also persönlich, ist das, für mich persönlich ist es nicht besser als das, was wir haben.
Aber
ich kann mir einen nicht geringen Teil der Menschen, also der Menschheit sogar vorstellen, für die das weitaus bessere Leben darstellen würde. Mhm. Du hast ein, also klar, das mit der Sklaverei, jetzt, ich kann auch Sklaverei in die Bundesrepublik Deutschland argumentieren, ja, weil was ist denn Hartz IV anderes als eine implizite Zwangsarbeit?
Du musst ja nicht arbeiten gehen, du kannst auch in Ruhe verhungern.
Eben, du kannst nicht frei sein letztendlich, im Sinne von, ich kann den ganzen Tag hier sitzen, denken und dem anderen Ratschläge geben und werde trotzdem nicht verhungern. Das funktioniert nicht. Aber also jetzt ist natürlich Sklaverei und so, also Sklaverei finde ich halt schwierig. Ich finde aber zum Beispiel die partizipativen Möglichkeiten finde ich nicht schlecht. Du hast, wenn du so ein System, also diese Rätemonarchie letztlich dahinstellst, hast du eher sichergestellt, dass du politische Partizipation über die gesamte Gesellschaft hast, mhm, die du hier ja auch nicht hast, weil wenn du Mindestlöhner bist und 16 Stunden am Tag buffen musst, um die hohe Miete in der Innenstadt bezahlen zu können und deine zwei Kinder und bla, dann beteiligst du dich halt nicht an Politik, sondern dann wirst du halt behandelt. Und ich habe den Eindruck, dass Utopia zumindest das Individuum eher zum Handelnden macht. Also ich bin da sehr hin und her gerissen.
Ja.
Mir geht's gut. Ja. Ich bin wohlhabend, ich habe meine Ruhe, ich beteilige mich an der Gesellschaft und so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, für die Utopia der bessere Ort wäre. Ja. Weil du sowieso ja schon... Wir sind ja sowieso, wir bilden uns ja nur ein, frei zu sein. Wir haben, ne, wenn du Geld hast, hast du Handlungsfreiheit. Das ist schon mal schön. Aber letztendlich sind wir natürlich auch von Zwängen umgeben. Ja? Also unsere Leben sind komplett durchreglementiert, wenn man so will. Und wir bilden uns gerne ein, dass wir uns diese Regeln selber gegeben haben, im Rahmen der demokratischen Willensbildung und dann daraus folgender Gesetzgebung und so. Aber so ist es ja nicht. Ja? Sondern ich werde in diese Welt geworfen und muss dann mit den Regeln umgehen lernen, die ich vorfinde, und kann mit sehr viel Aufwand vielleicht die eine oder andere Regel ändern lassen. Das hat der Einwohner Utopias, der hat halt einfach nur andere Regeln, die ihn beschränken.
Okay.
Also, schwierige Frage, ist wirklich eine schwierige Frage. Ich mag mich da nicht festlegen. Also für mich persönlich, aus meiner jetzigen Situation heraus, möchte ich gerne, dass es so bleibt, wie es jetzt ist.
Ja.
Also ist es dann eher eine Dystopie für mich persönlich.
Ja. Also ich habe mir das gelesen und habe mir irgendwie dann nach 2 Minuten mir gedacht, was ist denn das für eine totalitäre Scheiße?
Ja, aber sind wir wirklich so viel weniger totalitär? Ist der Kapitalismus weniger totalitär? Jetzt habe ich dich, ne?
Nee, hast du nicht.
Mist.
Ach, also, wenn du jetzt fragst,
also nicht für dich, nicht für mich, ja?
Nein.
Wir schwimmen oben, ne, in dieser
Suppe. Also das, wir haben natürlich im Endeffekt totalen Kapitalismus.
Ja, natürlich. Und ja, zwar im Sinne, bevor jetzt alle ausrasten, ne, totalitär heißt jeden Lebensbereich durchdringend. Ja, es gibt nichts, genau, was nicht in Wert gesetzt ist.
Wobei, da wird es schon schwierig, weil das gibt's ja tatsächlich.
Die Liebe.
Ja, jetzt, ja.
Okay.
Ich übergebe mich mal kurz an meinen Hund, ja, aber bitte. Stimmt. Also ja, ne, sowas. Aber auch andere Dinge. Ja, also Beziehungen zwischen Menschen an sich ganz oft. Ja, sind halt nicht kapitalistisch. Wir beide sind ja regelmäßige Besucher dieses Chaos Communication Kongresses. Ja. Und da kann man dann halt auch sehen, dass natürlich findet es in einem kapitalistischen Rahmen statt, immerhin bezahlen wir Eintritt, aber danach ist dann halt dieser kapitalistische Rahmen auch zu größten Teilen ausgehebelt. Es gibt sowas wie Rainbow Gatherings und so weiter.
Ja, gibt es, aber auch ein Rainbow Gathering musst du dir erstmal leisten können. Auch ein Chaos Communication Kongress, da musst du auch erstmal ein Ticket bekommen können. Ne, das heißt,
ja.
Es ist halt letztendlich, ist es auch da wieder ein Quasi-Markt, der darüber entscheidet, wer teilnimmt und wer nicht.
Ja, aber da ist halt auch die Sache, dass die Herrscher über diese Dinge natürlich entscheiden können, dass es eine Ausnahme gibt für Leute, die sich's nicht leisten können.
Das ist richtig.
Und das ist ja bei Chaos-Veranstaltungen zum Beispiel so. Das ist auch bei anderen Sachen so. Ja, die Hürde für so ein Rainbow Gathering ist erstaunlich gering. Ja, je nachdem, was du halt auf dich nehmen möchtest, ne?
Entschuldige, es ist trotzdem begrenzt, nicht? Also das ist letztendlich ist ja, wenn du dann es gibt halt nur 10.000 Tickets und du willst eins haben, ich will eins haben, 20.000, 100.000 Leute wollen eins haben, aber du und ich kriegen eins. Warum eigentlich? Weil wir die richtigen Leute kennen. Da ist es dann tatsächlich nicht mehr der Markt, der entscheidet, sondern da ist es dann der Staat, der entscheidet, ne? Es ist ein ganz witziges Ding, wenn es auch immer heißt, der Markt kann Dinge besser regeln, als der Staat Dinge regeln kann. Beim Staat, also wenn der Staat die Bauordnung vergibt, dann vergibt er sie halt an denjenigen, der mit dem Jupp sowieso immer in der Kneipe sitzt. Wenn der Markt die Bauordnung vergibt, dann halt an denjenigen, der genug Kohle auf den Tisch legt, ne?
Ja, das ist ja so und so nicht derselbe, ja, mit dem der Jupp ihn immer in der Kneipe sitzt, weil das Soziale und das Wirtschaftliche sind komplett getrennt. Ja. Ich möchte eigentlich darauf hinweisen, dass obwohl wir totalen Kapitalismus haben, der totale Kapitalismus in einer freiheitlichen politischen Ordnung, und da müssen wir jetzt hier mal halt so eine Fallunterscheidung machen, durchaus Räume lässt, um den Kapitalismus auszuhebeln. Also die freiheitliche gesellschaftliche Ordnung führt dazu, dass ich halt meine Kommune aufmachen kann.
Ja.
Ja, die muss ich dann,
In Utopia würden alle, die aufs Rainbow Gathering gehen, versklavt werden hinterher.
Genau. Ja. Und da ziehen wir jetzt wieder die interessante Linie zwischen Totalitarismus und Freiheitlichkeit.
Ja.
Und zwar im Politischen. Was hier natürlich gemacht wird, ist, es wird gesagt, das große Problem ist, die Leute streiten sich, weil sie Privateigentum haben, und wir schaffen das Privateigentum ab, indem wir jegliche persönliche Freiheit abschaffen und indem wir die Gesellschaft über ein Erziehungssystem gleichschalten.
Ja.
Ja, und indem wir auch über drakonische Strafen und über das Ausmerzen von Menschen, die vielleicht auf die Idee kommen könnten, dass drakonische Strafen ja vielleicht doch eher so ein irdisches Ding sind oder grundsätzlich mich nicht im Jenseits betreffen und mir deswegen zu einem gewissen Teil ertragbarer erscheinen, dass wir dadurch natürlich eine Gesellschaft haben, die hochtotalitär ist, und zwar als Gesellschaft. Und das hat gar nicht so sehr was mit dem Kommunismus zu tun, sondern mit dem Ansatz gegenüber den Menschen.
Ja.
Also in Utopia ist eine freie Entfaltung der Persönlichkeit eigentlich Staatsgefährdung. Ja? Weil was ist denn jetzt, wenn du Landwirtschaft scheiße findest?
Ja.
Ja, was ist denn jetzt, wenn du sagst, also Entschuldigung, liebe Leute, also Metallbearbeitung, Weben, ja? Was hat man noch? Steinhauerei, also die vier Sachen, die du mal machen kannst. Ja, also erstens mit Aristoteles gesprochen, ich kann das alles nicht, mein Tellos ist immer noch Flöte spielen.
Ja.
Ja. Was ist denn jetzt damit? Wir haben noch nicht gerührt, da steht halt nur.
Ja, aber wir befinden uns immer noch, ne? Erstens sind wir abstrakt und zweitens immer noch in unserer Schicht, deiner und meiner sozialen Schicht. Mhm. Wenn du jetzt in die Schichten also runtersteigst, ja, immer weiter runter, je weiter du unten ankommst, desto stärker sind die Zwänge, die auf den Menschen lasten. Und wenn du jegliche zumutbare Arbeit anzunehmen hast, ansonsten wird dir das Essen und das Dach über dem Kopf weggenommen, ist das Leben, glaube ich, nicht mehr so viel anders, wie es in Utopia ist. Es sei denn, du bist in der Lage, wirklich diesen abstrakten Begriff der Freiheitlichkeit zu durchdenken und zu sagen, okay, ja, ich habe zwar nichts, aber wenigstens könnte ich prinzipiell was haben.
Nee, also ich nehme jetzt mal ich würde das Argument ja so nehmen. Das ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt richtig, ja. Die Konsequenz daraus interessiert mich mehr. Die Konsequenz daraus ist nämlich eigentlich die Frage, welcher, also dein Argument geht ja so ein bisschen in die Richtung, wenn ich eh in einer freiheitlichen Gesellschaft, ja, in den unteren sozialen Statusgruppen so drangsaliert und eingeschränkt werde und so unter Druck gesetzt werde vom Staat,
dann kann ich mir wenigstens eine Gesellschaftsordnung wünschen, in der jeder so drangsaliert wird.
Mhm, genau, das ist das, also sprich, eigentlich ist das Revanchismus.
Ja, ja. Genau, das war ja, das Wort.
Eigentlich ist das Revanchismus. Ich wünsche mir Totalitarismus, damit der Rest auch was davon hat.
Ja, genau.
Ich würde ja das Gegenargument dann natürlich ins Feld führen und sagen, ja, aber wäre es dann nicht vielleicht doch eher so eine Sache, mal darüber nachzudenken, ob eine freiheitliche Behandlung von Menschen mit unteren Statusniveaus nicht eigentlich erstens der Staatsräson und jetzt in Deutschland gesprochen auch dem Grundgesetz mehr entsprechen würde und auf der anderen Seite uns politisch und gesellschaftlich mehr bringt. Ja, was dann halt so Diskurse Richtung bedingungsloses Grundeinkommen und sowas sind. Ja, wo man dann halt sagt, die Verknüpfung zwischen Armut, ja, also zwischen angewiesen sein auf staatliche Hilfe, ist übrigens ganz wichtig. Du bist in Deutschland, wenn du Hartz IV kriegst, nicht arm. Das hat das Bundesverwaltungsgericht damals festgestellt.
Ach.
Ja. Dein Argument wäre also so, die Leute möchten gerne. Ja, dein Argument ist also sehr so, ja, wenn ich hier am Arsch bin und drangsaliert werde, dann soll der Rest drangsaliert werden. Mein Argument wäre, wie wäre es, wenn wir die Leute nicht drangsalieren?
Richtig. Gut, es ist das bessere Argument. Nur wenn ich das jetzt von den einzelnen Drangsalierungen wegnehme und einfach sage, Menschen sind abstrakt drangsaliert, bin ich immer noch nicht sicher, ob das in der Utopie, also in der totalitären Rätemonarchie, ein größeres Drangsal wäre, als du das in unserer freiheitlichen Demokratie hast. Ich bin nicht sicher. Also wenn man das messen könnte, weißt du so?
Ja, also ich bin mir da schon relativ sicher.
Stimmt, weil der hier Drangsal erfährt, kann immerhin sich hinstellen und sagen, ich erfahre Drangsal, ich finde das scheiße.
Ja, vor allen Dingen, also in Utopia wirst du halt dann einfach versklavt. Du hast aufgemuckt, das ist okay, hier hast du deine goldene Kette, ja. Natürlich gibt's immer das Standardargument, du kannst ja gehen, ja, das ist immer so ein Argument.
Ja, was gefällt, übrigens, geh doch rüber.
Ja, das ist immer geil, wenn das kommt, weil das ist halt so ein reines Privilegienargument. Weil das Gehen muss man sich nicht echt leisten können. Und die interessante Sache da ist halt, dass Totalitarismus sich einzukaufen. Ja, als Idee, ne? Wir kommen da jetzt immer wieder. Das ist jetzt hier so der erste echt kommunistische Aufschlag, ne? Übrigens weit vor Marx, ja, wo die Leute dann immer denken, der hat das alles erfunden. Die Ideen sind viel, viel älter natürlich. Da ist dann halt die Frage, wenn ich jetzt eine Gesellschaft so durchreglementiere, und zwar auf gesellschaftlicher Ebene, dass ich eigentlich keine Politik brauche. Weil in dem Utopia brauchst du keine Politik mehr. Ja, sondern du hast die Gesellschaft so gestaltet, dass es im Endeffekt keinen Konflikt mehr geben kann. Dann habe ich eine Gesellschaft definiert, die eigentlich komplett gleichgeschaltet ist.
Und immer dann, wenn sie sich anfängt auszudifferenzieren, muss sie umziehen in das nächste Haus, werden die Familienzusammensetzungen geändert.
Genau, also sprich, du hast halt eigentlich noch mehr als Totalitarismus. Ja? Du hast eine Gesellschaft, die halt nur auf ihren Erhalt hin funktioniert, aber nicht auf den Erhalt des Einzelnen. So. Und das ist natürlich, also ich finde das überhaupt nicht utopisch, ich finde das furchtbar dystopisch, ja, also ich finde das, vor allen Dingen entspricht es weder der menschlichen Natur, noch ist es irgendwie sinnvoll, ja, also dem Konflikt vorauszugehen, indem ich sage, ich baue eine Gesellschaft, in der es keine Konflikte mehr gibt, dann kann ich auch sagen, also ganz, das lässt sich auch mit einer Neutronenbombe einfacher lösen, das Problem.
Ja, beziehungsweise mit einer ganz normalen Tyrannei, ne? Weil dann bestimme ich halt, was der Konflikt ist, und sobald irgendetwas nicht so läuft, wie ich das haben will, wird dieser Konflikt gelöst, und zwar mit maximaler Gewalt.
Ja, aber da ist ja das Problem, da hast du ja immer noch mindestens einen Konflikt. Ja, also.
Verdammt!
Da gibt es mindestens einen.
Konfliktarme Gesellschaft.
Ja, das ist Level 2.
Ja.
Also man kann natürlich, ich fand das ganz interessant, einer der größten Sachen, die mir so aufgefallen sind, es ging in der Sekundärliteratur darum, es ging auch dann in den anderen Texten immer darum, dass sie sich alle, die Gelehrten alle die Frage stellen, warum hat Morus dieses Buch so geschrieben?
Gab es eine Antwort?
Ich bin Literaturwissenschaftler, die Antwort ist, das musst du ihn selber fragen und er ist tot. Ja, also das ist halt, ja, also ja, natürlich, ist ja recht, ja. Natürlich kann man jetzt in die Rezeptionsgeschichte eintauchen und es gibt 1000 Leute, die Artikel dazu geschrieben haben und es gibt Vermutungen darüber und man kann dann natürlich Briefe von ihm nehmen und irgendwie und so weiter und so fort. Der Autor hier aus der Geschichte des politischen Denkens sagt halt, ja, da geht's auch um eine Art humanistischen Gelehrtenstreit und so weiter. Das mag alles sein. Das ist am Ende so ein bisschen müßig, ne? Also das ist so. Übrigens, wenn jetzt hier Schülerschaft zuhört und jüngere Menschen, die in der Schule noch damit drangsaliert werden, bei unheimlich vielen Werken der Literatur, wenn der Deutschlehrer oder die Deutschlehrkraft, besser gesagt, euch fragt, was ist denn die Intention des Autors oder der Autorin, meistens des Autors, ist die richtige Antwort, er möchte damit Geld verdienen. Die ganz tolle Spannung hier drin ist, Thomas Morus war Realpolitiker wie Machiavelli,
ja,
im echten Leben. Und er schreibt so eine den Realpolitiker abschaffende Utopie.
Ja.
Vielleicht war es auch einfach leid.
Thomas Brandt, vielen Dank.
Tschüss.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.